Der Predigttext ist Lukas 12, die Verse 13 bis 31. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Raben an, sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller und keine Scheune, und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt er euch um das andere? Seht die Lilien an, wie sie wachsen, sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, euch mal wieder zu sehen. Seit der Kommunalwahl habe ich mit dem Burbacher Gemeinderat engere Verbindungen, und wie sich das für einen jungen, dynamischen, aufstrebenden Spitzenpolitiker gehört, bin ich heute mit Chauffeur da. Danke, Yusuf, dass das möglich war. Die Bahn hat mir die Ländestrecke wieder mal platt gemacht. Ja, wir haben den Ewigkeitssonntag. Und diesen Tag wollte man im Kirchenjahr in einer besonderen Weise herausheben, wegen der wichtigen Frage: Wo verbringst du die Ewigkeit? Für den Hinweis auf diese Frage, auf den Ewigkeitssonntag, hat man vor längerer Zeit, als man in der Kirche noch diesbezüglich sehr bewusste Entscheidungen getroffen hat, auf den Mittwoch vorher den Buß- und Bettag gelegt, um anzuzeigen: Lieber Hörer, es ist 12:05. Die Frage, wo verbringst du die Ewigkeit, die steht an, die musst du klären. Und um dir zu zeigen, dass es 12:05 ist in dieser Frage, liegt am Mittwoch vorher der Tag deiner großen Chance, der Tag, dein Leben zu Jesus zu bringen in Buße und es ihm im Gebet anzuvertrauen. Und anhand dieses zugegebenermaßen etwas längeren Textes wollen wir uns diesem Gedanken mal ein wenig nähern. Wir werden nicht so tief gehen, wie es angemessen wäre, damit wir die Breite erfassen können. Wir hangeln uns mal an einen Grundgedanken entlang, den Dietrich Bonhoeffer formuliert hat. Dieser Grundgedanke heißt, wir müssen lernen, das Vorläufige vom Endgültigen zu unterscheiden. Normalerweise ist das ja so, dass unsere Tage mit sehr viel Vorläufigem gefüllt sind und dass auch unser Streben auf sehr viel Vorläufiges gerichtet ist. Wir leben in diesem Jahr wohl verstärkt in einer Zeit, in der Gott diejenigen, die ihm zuhören, darauf hinweist, dass er Macht und Autorität hat, dieses Vorläufige auch einmal zu beenden. Und dann müsste das Endgültige klar sein, um das es wirklich geht. Wir lernen hier einen Menschen kennen aus den Tausenden der Zuhörer Jesu in dieser Situation, der Jesus als eine große Autorität anspricht. Jesus soll dafür sorgen, dass sein Bruder das Erbe mit ihm teilt. Das ist der Ausgang dessen, auch was Jesus dann im Anschluss sagt. Hier gibt es diese Anerkennung für Jesus, hier gibt es auch ein Streben nach Gerechtigkeit, dass das Erbe geteilt werden soll. Aber beides bleibt ein Streben nach Vorläufigem. Jesus führt seine Rede in Vers 31 aber auf einen ganz wesentlichen, zentralen Punkt, bei dem es um das Endgültige geht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus hat das schon einmal gesagt vor einem anderen Zuhörerkreis, da war er am See Genezareth, wir kennen das als die Bergpredigt. Da hat er diesen Satz ergänzt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Es gibt eine vorläufige Gerechtigkeit und es gibt eine endgültige Gerechtigkeit und das muss unterschieden werden, um das Wirkliche klarzukriegen. Es gibt eine Lebensrichtung, die auf das Vorläufige geht und die in ihrem Streben nach dem Vorläufigen auch auf die höchsten Höhen kommt. Vor dem Endgültigen, aber völlig in sich zusammenbrechen wird. Wer sich an das Jahr 2008 erinnert, als die Bankenkrise nach Deutschland kam, war in Frankfurt die Selbstmordrate mit Abstand am höchsten. Das lag daran, dass diese ganzen erfolgreichen Banker auf einmal vor dem Ruin ihres Lebens standen. Sie hatten höchste Höhen erreicht und dachten auch, es geht immer weiter, es geht von 8000er zu 8000er und wenn der Mount Everest nicht mehr ausreicht, erfinde ich einen neuen Berg, wo ich drauf kann. Und dann gibt es da diesen Crash und von diesem 8000er, auf dem sie gerade waren, fallen sie ohne Netz und doppelten Boden. Hier hat eine falsche Lebensausrichtung die Ernte eingebracht, die sie nun mal hat. Hier ist Lebensausrichtung auf Vorläufiges beendet worden. Gerade das ist in unserer Zeit ja auch wieder mit Händen zu greifen. Wie viel von dem, worauf Menschen sich ausrichten, worauf Menschen ihre Lebensausrichtung setzen, ist in diesem Jahr in die Binsen gegangen. Wie viele Christen mögen auch Schiffbruch daran erlitten haben, dass sie nicht darauf gefasst waren, es könnte so einen Ordnungsruf des lebendigen Gottes geben. der sie zum Wesentlichen zurückbringen will, der ihnen mal aus der Hand schlägt, was nicht gilt, was unwesentlich ist, und sie dann zu der Frage führt, gemessen am Endgültigen, womit willst du da eigentlich deine Hände füllen? Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wir müssen das, glaube ich, mal neu hören, dass Gerechtigkeit im biblischen Sprachgebrauch nicht bedeutet, jeder kriegt dasselbe, sondern dass Gerechtigkeit in der Bibel ein Verhältnisbegriff ist. Wir haben das im Deutschen noch in der Formulierung, dem und dem konnte ich nicht gerecht werden. Da wird ein Maßstab an mich angelegt und entweder ich passe zu diesem Maßstab oder ich passe nicht dazu. Entweder ich werde ihm gerecht oder ich werde ihm nicht gerecht. Jetzt legt da ein heiliger Gott seinen Maßstab an mich an. Herzlichen Glückwunsch, werd dem mal gerecht. Das war die ursprüngliche Verzweiflungsfrage Martin Luthers, dass er sagte, Gott, ich bin Sünder und ich bin in Sünde tot. Und jetzt kommst du mit deinen heiligen Maßstäben und legst die an mich an und dem soll ich gerecht werden. Wie stellst du dir das denn vor? Bis er an das erste Kapitel im Römerbrief kam und feststellte, Moment mal, der Punkt ist gar nicht der, dass ich die Gerechtigkeit Gottes erfülle, dass ich mich passend mache zu seinen Maßstäben. Der Punkt ist, dass Gott mir schenkt, dass ich zu seinen Maßstäben passen darf, weil sein Sohn alles für mich getragen hat. Es ist die Gerechtigkeit Jesu Christi, auf die Gott sieht, wenn er seine Maßstäbe anlegt. Und diese Gerechtigkeit schenkt Jesus Christus mir aus Gnade durch sein Opfer von Golgatha. So ist das Streben nach der Gerechtigkeit Gottes. Luther hat an dieser Stelle die Bibel ergänzt und das hat er vollkommen zurecht getan, damit man es besser versteht. Das Streben nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ein Streben nach Jesus Christus, ein Streben nach dem, was er für mich getan hat. Und nie etwas anderes. Es wird bei mir nie ein Streben danach, zu dem, was Jesus Christus tut, etwas beizutragen. Nach dem Motto, Jesus, ich nehme dir ein bisschen Arbeit ab. Ich mache mal die Hälfte von meiner Gerechtigkeit selber, dann hast du nicht mehr so schwer. Alles geschenkt, alles aus Gnade. Alles im Blut Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Hier ist auch der Sieg Jesu Christi, der seine Königsherrschaft begründet. Ich hatte das, glaube ich, schon verschiedentlich mal erwähnt, dass ich Werbung dafür mache, Reich Gottes ein wenig anders zu verstehen. Nicht im Sinne eines begrenzten Territoriums, sondern im Sinne einer Königsherrschaft, die Jesus Christus gewonnen hat und die er angetreten hat. Auf diese Königsherrschaft Jesu Christi warten wir nicht erst mit seiner Wiederkunft im tausendjährigen Reich. Von dieser Königsherrschaft dürfen wir schon wissen, weil sie ihm gegeben ist durch seinen Sieg von Golgatha. Und wer sein Leben auch diesem Sieger von Golgatha übergibt und unter seine Königsherrschaft stellt, der darf sein Leben bei dem wissen, der zu Recht von sich sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns oftmals danach sehnen, dass Jesus die Macht, die er hat, auch endlich ausübt. Das tut er welthistorisch noch nicht. Das tut er aber in deinem und in meinem Leben, wenn du und ich den Schritt dahin gehen, nach dieser Königsherrschaft zu trachten, dieser Königsherrschaft das Leben zu unterstellen, dieser Königsherrschaft das Leben auszuliefern. Das ist die Gerechtigkeit, die mir die Antwort schenkt auf die Frage, wo verbringst du die Ewigkeit? Das ist die andere Lebensrichtung, um die es geht, für die Jesus wirbt. Das ist die Lebensrichtung weg vom Vorläufigen, ausgerichtet auf das Endgültige. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Wir sind oft damit beschäftigt, dass aber das genau unser Streben, unseren Alltag eigentlich ausmacht, Lebensgüter heranzuschaffen. Das ist ja auch das Bild, das uns gesellschaftlich permanent vermittelt wird. Christen sollten nicht den Fehler begehen, dieses Streben mit dem Attribut Leben zu versehen. Paul Deidenberg sagte, wir leben in einer Welt der Tische und Bänke. Damit hatte er recht, es gibt noch die Belange dieses Lebens. Die sind auch nicht gering zu achten, aber sie sind nicht das Leben. Sie sind, ja, Geschöpflichkeit, die dazu berufen ist, Kind Gottes zu sein und dadurch, dass wir Kind Gottes werden, ins ewige Leben einzutreten. Das hat seine Kraft und Vollmacht aus der Hand Jesu schon in der Zeit und bis in Ewigkeit. Dadurch ist der heutige Tag nicht mehr nur der, an dem man auf den Friedhof geht und vor dem Scherbenhaufen verschiedene Leben, verschiedene Verwandter vielleicht steht. Das ist der Grund dafür, weshalb ich zum Beispiel heute ans Grab meiner Großeltern oder meines Vaters gehen könnte und sagen könnte, wir sehen uns, wenn ich zu euch komme. Darin begründet sich Hoffnung, die nicht einfach nur Firlefanz ist. Meine Frau regt sich immer darüber auf, was in der Siegener Zeitung in den Todesanzeigen heutzutage normal geworden ist. Was da für ein Geschwurbel drüber steht, wo die Leute sich selber mit froh machen. Diesen Grund, sich selber froh zu machen, den gibt es nicht. Jesus sagt das im Gleichnis vom reichen Kornbauern, indem er ihn als Narren bezeichnet. Das ist biblisch ein sehr heikler Begriff, weil er eigentlich Gottlosigkeit bedeutet. Also nicht einfach nur, wenn wir sagen, du Depp, dann ist das schlechter Stil. Wenn wir sagen, du Narr, dann werfen wir jemandem seine Gottlosigkeit vor. Die Gottlosigkeit liegt hier darin begründet, dass der reiche Kornbauer ein Mensch war, der sich immer nur um sich und um seine eigenen Belange gedreht hat. Martin Luther nannte das den in sich selbst verkrümmten Menschen. Der lebt, als wenn es Gott nicht gäbe, aber dadurch kriegt er Gott ja nicht weg. Deswegen tritt Gott eines Tages in sein Leben und sagt, bis heute Nacht hast du noch. Dann wirst du aber heute Nacht vor mir, vor deinem Schöpfer und Richter erscheinen. Und dann wird dir alles das, worauf du dein Leben ausgerichtet hast, nichts mehr nützen. Das gehört deinen Erben. Wenn es gut geht, wenn es schlecht wird, werden deine Erben sich aufs Blut darüber zerstreiten. Auch das gehört mit zu einer extrem schädlichen Lebensausrichtung. Ich weiß nicht, wie das hier bei euch so ist. Im Siegerland gibt es das als geflügeltes Wort, wenn eine Familie sagt, mir sei so gorle, also wir haben so ein gutes Verhältnis miteinander, dann fragt man zurück, hor alt geteilt, habt ihr schon das Erbe aufgeteilt? Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Meistens ist das der Punkt, an dem Familien zerbrechen, wo dann auch mal 50 Jahre lang miteinander nicht mehr gesprochen wird. Da liegt nichts Gesundes drin. Das Ergebnis dieser Lebensrichtung ist kein Gesundes. Es versorgt keine Seelen. Es belastet und zerbricht Seelen. Es schafft keine Hoffnung, es raubt Hoffnung. Es enttäuscht im Wortsinn. Man jagt einer Täuschung hinterher, zum Beispiel der, dass Wirtschaftswachstum immer nach oben geht. Und irgendwann knallt's und dann ist man enttäuscht. Das liegt aber daran, dass die Täuschung keinen Bestand hatte. Was dann? Wo ist dann die Lebensrichtung, die wirklich zum Leben führt? Wo ist dann die Lebensrichtung, die wirklich zur Versorgung einer Seele führt? Die dazu führt, dass man Kraft hat, auch schwierige Zeiten im Leben zu meistern. Wo ist das, was dann noch Perspektive gibt? Wo ist die Überwindung dessen, dass Gott sich vor einen Menschen stellt und sagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Dann nützen dir deine ganzen schönen Scheunen nichts mehr. Dann nützen dir deine ganzen schönen Bankkonten nichts mehr. Dann nützt dir auch deine ganze Selbstberuhigung nichts mehr. Liebe Seele, habe guten Mut, iss und trink und sei fröhlich, denn du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Was ist denn, wenn Gott sagt, ja, aber viele Jahre hast du nicht mehr? Dann nützt dir dein Vorrat auch nichts. Was überwindet diesen Punkt? Entweder das Gericht wird zur Endgültigkeit meines Lebens oder Jesus Christus wird der, der das Endgültige in meinem Leben zu sagen hat. Dann kann ich an den Punkt treten, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und kann Mut darin fassen zu denken, der, der sie fordert, ist mein Heiland von Golgatha. Er ist mein Vater im Himmel. Er ist der, der mir schon eine Wohnung fertig gemacht hat, bei dem ich in Ewigkeit sein darf. Er ist der, bei dem bei meinen vielen Vorerkrankungen Corona kein Risiko mehr darstellt, weil ich bei ihm ganz heil und gesund sein darf. Er wird mir alle Tränen vom Gesicht wischen. Danach soll das Trachten sich ausrichten, das daran besteht, sein Leben zu Jesus Christus zu bringen und seiner Königsherrschaft zu unterstellen. Hierin liegen die Antworten auf alle Vorläufigkeiten und hierin liegt der Durchbruch aus der Gefangenschaft der Vorläufigkeiten hin zum Endgültigen, hin zu dem, was wirklich zählt. Die Lebensausrichtung, die muss sich grundsätzlich ändern. Von dem, was Martin Luther den in sich selbst verkrümmten Menschen nannte, hin zu dem Menschen, der von Jesus Christus aufgerichtet ist, der von Jesus Christus den Blick aufs Kreuz gelenkt kriegt und über das Kreuz hinaus einen Blick der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit haben darf. Um diese Lebensausrichtung geht es. Und Jesus mahnt seine Zuhörer dazu an. Jetzt kommt eine interessante Wendung beim Publikum. Jetzt sind nicht mehr alle gemeint, obwohl Jesus über eine fundamentale Frage spricht, nämlich über die Frage, was ist deine Lebenssorge? Wo musst du in den Belangen deiner Lebenssorge durchdringen vom Vorläufigen zum Endgültigen? Darüber redet er nur noch mit seinen Jüngern. Das hat, glaube ich, eine Bedeutung. Das hat vermutlich seine Bedeutung in dem Gipfelvers dieses Abschnitts: Trachte nach der Königsherrschaft Jesu Christi. Bring dein Leben zu ihm, unterstelle es ihm, mach ihn zu deinem König. Und nur dann wird in deinem Leben gelten, was Jesus dir als seinem Jünger jetzt zu sagen hat. Du lebst nicht davon, dass du viele Güter hast, aber du lebst davon, dass du einen Vater im Himmel hast, der reich ist über alle, die ihn anrufen. Auf den darfst du ausgerichtet leben, von dem darfst du die Fragen deiner Lebenssorge beantworten lassen. Man könnte hier auch von einem fröhlichen Wechsel sprechen, indem man sagt, die Lebenssorge, die ich eigentlich als Mensch habe, die übernimmt mein Herr und mein Vater im Himmel. Und dafür soll ich mich darum sorgen, dass ich nach seiner Königsherrschaft trachte, dass ich der unterstehe, dass ich ein Leben mit ihm habe, ein Leben, das er schenkt und schafft, ein Leben in der Gotteskindschaft, die Jesus Christus mir schenkt. Ein Leben als eben sein Jünger, als einer, der mit ihm unterwegs ist und von ihm lernt, mit Gott zu leben. Das ist ja die Bedeutung von Jünger. Dann kann ich mit der Gelassenheit auf meine anderen Lebenssorgen sehen, dass ein allmächtiger Vater im Himmel für mich das Sorgen übernommen hat. Dann kann ich auch die Corona-Krise sehen als etwas, das mein Leben zwar betrifft, wie das Leben aller anderen auch, das aber in der Hand eines allmächtigen Vaters liegt. Und dann kann ich vielleicht mich von Jesus dahin führen lassen, dass er auch mir sagt, du kannst deiner Lebenslänge keine Spanne zusetzen. Weshalb, wenn du noch nicht mal das kannst, weshalb versuchst du denn sonst ständig, dich um Dinge zu sorgen und nach Dingen zu jagen, die du nicht im Griff hast? Lieber Jens, leb doch davon, dass ich dich und dein Leben in die Hand des Vaters gelegt habe. Leb doch davon, dass er die Sorge für dich übernommen hat. Sorge du dafür, dass du sein Kind bist, dann sorgt er für das, wofür naturgemäß ein Vater für seine Kinder sorgt. Und jetzt stellt euch einen Vater vor, der allmächtig ist und in dessen Herzen nichts mehr ist, was ihn noch irgendwie gegen seine Kinder brächte. Da ist nur noch Annahme und da ist Allmacht in der Vatergüte. Das möchte Jesus seine Jünger hier lehren. Das ist auch die Einladung dazu, sein Jünger zu werden. Seht die Raben unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie sammeln nicht, sie haben weder Keller noch Scheune. Ihr himmlischer Vater ernährt sie doch. Jesus hat mit Juden gesprochen. Da hatte der Begriff Rabe einen ganz bestimmten Klang. Aasfresser. Unreine Vögel. Was kann ein heiliger Gott sich um unreine Vögel kümmern? Jesus sagt, nicht mal die geraten Gott aus dem Blick. Nicht mal die geraten Gott aus seiner Versorgung. Jetzt stellt euch vor, ihr seid meine Jünger, ihr seid von mir zu Kindern Gottes gemacht. Ihr seid nicht mehr unrein, sondern durch das Blut von Golgatha gereinigte von eurer Sünde. Wie viel mehr seid ihr dann als diese Vögel? Wie viel mehr sieht euch dann der Vater und weiß, was ihr braucht? In der Bergpredigt sagt Jesus den bemerkenswerten Zusatz, ehe ihr ihn bittet. Das ist ein bisschen wie bei meiner Frau. Die weiß, was Johanna und Samuel brauchen, ehe sie bitten. Und die weiß, dass sie, wenn sie aus dem Kindergarten kommen, nicht von Schokolade leben können, sondern von was Richtigem. Man hat ja manchmal, Klaus-Dieter Mauer von Liebenzell brachte das mal in das Sprachbild, unsere Gebete sind ja manchmal, Herr, schenke, dass heute Mittag die Vitamine mal im Pudding sind und nicht im Spinat. Der Vater weiß, wann Spinat auf den Tisch muss, damit wir in unserem Leben das bekommen, was da an Kraft drin liegt. Es kann sein, dass man da auch schon mal durch muss. Euer Vater weiß. Seht die Lilien auf dem Feld. Sie spinnen und weben nicht. Und nicht einmal König Salomo war so prächtig und herrlich gekleidet wie sie. Jesus weist dabei vermutlich auf die in Israel wild wachsende Art von purpurnen Lilien. Daher auch der treffende Vergleich mit König Salomo. Purpur ist ja die Königsfarbe. Jetzt stellt euch einen König in Königspurpur vor. Und ihr habt einen König vor euch, der nicht so herrlich war wie das Gestrüpp, was da wild wächst. In Israel gibt es relativ wenig Brennholz und wenn man Brot backen wollte oder einen Schnitzel braten, machte man sich in seinem Ofen Feuer, indem man nahm, was da war, unter anderem auch diese Lilien. Wenn die wenig Wasser hatten, waren die schön dürr, konnten man damit guten Feuer anzünden. Wenn Gott das Gras auf dem Feld, das heute blüht und morgen in den Ofen geworfen wird, mit solcher Herrlichkeit kleidet, wie viel mehr wird er sich sorgen um die Kinder, für die er auf Golgatha seinen Sohn gegeben hat? Darum richtet eure Lebenssorge weg vom Vorläufigen hin zum Endgültigen. Richtet eure Lebenssorge darauf, dass ihr der Königsherrschaft Jesu Christi untersteht, dass ihr seine Jünger seid, dass ihr von ihm zu Gottes Kindern gemacht worden seid, dass ihr von ihm durch sein Blut von Golgatha zu Geheiligten des heiligen Gottes gemacht worden seid. Da sucht eure neue Lebensausrichtung, weg vom Vorläufigen hin zum Endgültigen. Da sucht eure neue Lebenssorge, weg vom Vorläufigen hin zum Endgültigen. Trachtet nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit und, Klammer auf, lasst uns dafür beten, dass wir ernst nehmen können, was Jesus dazu sagt. Euch wird aus der Vatergüte Gottes alles zufallen, was er im Leben seiner Kinder als Bedarf sieht. Lasst uns mit diesem Blick aus dem Ewigkeitssonntag in die Adventszeit gehen, auf Jesus warten und uns auf Weihnachten freuen. Amen. Wir beten nochmal miteinander.